Ich muss noch nachtragen zur Pfadfinderarbeit. Es ist natürlich ganz entscheidend, auch wenn man beginnt als Gemeinde, als Gemeinschaft mit einer Pfadfinderarbeit, welchen Stellenwert das Inhaltliche, das Geistliche, Andachten, Gebetszeiten und so, welchen Stellenwert das einnehmen soll. Und da kann ich auch nur Mut dazu machen, dem wirklich einen ganz festen Platz zu geben. Das ist immer wieder eine umkämpfte Sache. Das ist irgendwie völlig normal. Aber wir fahren sehr gut damit, an der Stelle ein bisschen penetrant, ein bisschen hartnäckig zu sein, zu sagen, das gehört dazu, dass wir inhaltlich was vermitteln, dass wir die Kinder zum Glauben an Jesus führen, im Glauben an Jesus weiterführen. Und es ist auch gut, offen darüber zu sprechen mit Eltern, dass wir christliche Werte vermitteln. Genau, dieser Nachtrag. Ansonsten, also es ist wirklich kein Beiboot jetzt unserer Gemeinde, sondern es ist eine ganz stark vernetzte Sache. Wir machen mindestens einmal im Jahr auch einen Ranger-Gottesdienst, einen Gottesdienst, der von unserem Pfadfinderstamm gestaltet wird. Klammer zu. Eine Frage zu Beginn. Wo bist du? Dies ist eine Frage, die zu Beginn einer Predigt vor vielleicht 2 Jahren bei 99% der Gottesdienste große Fragezeichen über den Köpfen ausgelöst hätte. Auch hier vor 2 Jahren wäre die Antwort klar gewesen, Lange Straße 19a. Jetzt aber ist es schon anders und ich schaue dabei sehr konzentriert jetzt auf die Kamera. Wo bist du? Wir haben Teilnehmer im Gottesdienst, die würden diese Frage anders beantworten. Zumindest wenn es um den Ort geht, wo die beiden Füße sind oder wo man gerade sitzt. Deshalb frage ich einfach mal ganz offen in die Teilnehmerrunde, die per Videokonferenz zugeschaltet ist. Wer glaubt denn so am weitesten weg zu sein? Ich bitte mal um Handzeichen. Ein paar Leute haben die Kamera ausgeschaltet, aber ich sehe da einen verräterischen Schriftzug und einen verheißungsvollen Urlauber. Also ich würde einfach mal einen der Urlauber bitten, das Mikrofon freizuschalten und zu sagen, von wo aus, von welchem Ort aus ihr hier zugeschaltet seid und zuhört. Keiner wagt sich zu erkennen. Doch,
ja. Von der Ostsee zugeschaltet.
Nochmal?
Wir sind von der Ostsee zugeschaltet.
Von der Ostsee zugeschaltet. Bietet jemand mehr? Genau, es gibt immer so technisch so eine gewisse Verzögerung, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Ja, wenn wir manchmal mit unseren Leuten kommunizieren wollen, dann müssen wir auch eine gewisse Verzögerung in Kauf nehmen. Naja, okay, jedenfalls diese Frage, wer nimmt am Gottesdienst teil und wo halten sich diese Personen auf, die ist gar nicht mehr so leicht zu beantworten. Und das ist eigentlich ein tiefer Einschnitt. Über Jahrhunderte war selbstverständlich, dass man sich als Gemeinde dort versammelt hat, wo man auch gelebt hat, wo man gewohnt hat. Ne? Die Kirche im Dorf. Man nennt das mit dem Fachbegriff parochiale Struktur. So sind unsere Landeskirchen, evangelische Kirche, katholische Kirche, bis heute strukturiert. Dahinter, also das ist einfach eine Gegebenheit, die aus der Zeit vor der Mobilität kommt. Ne? Also irgendwie so nach dem... Mit Kutsche fing es an und irgendwann mal war die motorisiert vor, was weiß ich, 100 Jahren. Und irgendwann mal ging das in die Breite und dann hatte irgendwie jeder Haushalt so ein Gerät, so ein Auto, so einen fahrbaren Untersatz, Motorrad. Fahrrad ist vielleicht noch ein bisschen früher. Wir wurden mobiler und deshalb ist diese Bindung, dass die Gemeinde und das Gotteshaus, wo man sich als Christen versammelt, dass das in einer gewissen Nähe des Wohnortes ist, ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Also schon... Bei eurer Gemeinschaft ist das so. Ihr habt einen größeren Einzugsbereich. Ihr seid nicht parochial strukturiert. Heute ist jemand aus Diepholz da, habe ich schon gehört. Ne? Das setzt Mobilität voraus. Ne? Vor 100, 200 Jahren wäre man nicht auf den Gedanken gekommen, in Diepholz zum Gottesdienst nach Osnabrück zu kommen. Nein. So, das ist jetzt eigentlich so, das ist Mobilisierung. Jetzt gibt es diese Sache mit der Digitalisierung und eigentlich ist das sowas wie nochmal eine Beschleunigung der Mobilisierung, weil jetzt innerhalb von einer Minute kannst du an einen ganz anderen Ort kannst du da sein mit deiner Aufmerksamkeit. Du kannst kommunizieren, du kannst sehen, du kannst hören, was an einem Ort stattfindet und du kannst dich sogar beteiligen. Fernsehgottesdienste gibt es schon so ein bisschen länger, aber diese Sache, was jetzt irgendwie so mit Corona und den Kontaktbeschränkungen in die Breite gegangen ist und was die allermeisten Gemeinden und Gemeinschaften aus der Not geboren machen, das ist irgendwie ein ganz neues Feld für dieses Thema Gottesdienst und Zusammenkunft. Um Himmels Willen, wenn wir singen, Gott ist gegenwärtig, wo? Natürlich irgendwie Gegenwart Gottes wissen wir aus der Bibel, ist irgendwo überall, aber es gibt auch so diese bestimmte Gegenwart Gottes. Wir haben eben Apostelgeschichte 1 gehört, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, da gab es so etwas wie eine Verdichtung der Gegenwart Gottes an Pfingsten an einem bestimmten Ort. In Jerusalem, in diesem Obergemach, wo die Jünger zum Beten zusammengekommen sind. Gott ist gegenwärtig, das ist so eine Erfahrung durch die Generationen und ich bin sicher, dass die allermeisten hier auch davon berichten können, dass es manchmal so eine bestimmte Wahrnehmung von Gegenwart Gottes gibt, so etwas wie eine Verdichtung, dass wir das intensiver erleben, vor allen Dingen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Ich erlebe das persönlich, wenn ich nur für mich alleine bin. Ich finde Beten sehr anstrengend, also meine Gedanken, die schweifen ständig ab. Aber wenn man zum Beten zusammenkommt, zum Gottesdienst feiern, merkt man, ist das Zusammenkommen von Gläubigen auch irgendwie eine Verdichtung von Gegenwart Gottes. So, und jetzt gibt es diese Sache mit der Digitalisierung, das wirft echt Fragen auf. Gott ist gegenwärtig, wo ist der jetzt? Ist der irgendwie auch im Internet gegenwärtig? Kann der in einer Zoom-Konferenz irgendwie gegenwärtig sein? Wir haben mal angefangen mit einer Gebetsstunde, auch per Zoom. Und da musste ich mich oder mussten wir uns durchbeißen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich mache das zweimal die Woche. Und die Teilnehmerzahlen, das ging erst, also waren so ein ganz paar wenige treue Leute und Beter, die dabei waren. Aber es hat dann ein bisschen zugenommen und wir haben das dann irgendwie von Februar bis zum Sommerferien gemacht. Und ich weiß, wir hatten dabei auch Gebetstreffen, die haben immer nur so 40 Minuten gedauert, aber wir hatten dabei Gebetstreffen, wo wir dieses Empfinden von Gegenwart Gottes hatten, tatsächlich. Wie wir das aus Zusammenkünften kennen, das war nicht am Anfang sofort da. Da mussten wir uns irgendwie so ein bisschen reinfinden. So ganz haben wir auch noch irgendwie keine Erklärung dafür. Also es ist ein neues Kapitel. Diese ganze Corona-Krise, die hat, durch deine Fragen ist mir das auch nochmal bewusst geworden, die hat so ganz grundsätzliche Fragen auch aufgeworfen. Was ist Gemeinde? Was ist Gottesdienst? Wie bedeutungsvoll ist das? Auf einmal war alles abgeräumt durch Kontaktbeschränkung. Erstmal komplett, gar kein Gottesdienst mehr. Da gab es schon in manchen Kirchen einen Aufschrei, das gab es noch nie. Manche, so in der Breite, haben die Kirchen eher das hingenommen, das akzeptiert, das sozusagen mitgetragen, diese Maßnahmen unseres Staates. Es gab auch viele Diskussionen, aber wir sind noch mittendrin auch, würde ich sagen, das zu verarbeiten. Was für eine Bedeutung hat Gottesdienst, hat Veranstaltung, hat Zusammenkunft und was ist das mit der Digitalisierung, dass man das Ganze jetzt irgendwie online machen kann. Das macht eine Menge mit unseren Gemeinden und Gemeinschaften. Und deshalb ist das nicht schlecht, mal so tiefen Einschnitten mal wieder die Nase in dieses Buch zu stecken. Und Apostelgeschichte ist eine gute Adresse innerhalb der Bibel dafür. Apostelgeschichte, einfach die Entstehung von Gemeinde. Und wenn es so um ganz grundsätzliche Fragen geht, was ist Gemeinde, dann ist das sehr gut, da reinzuschauen. Manches steht so ein bisschen für sich in der Apostelgeschichte. Das ist einfach so der Gründungsimpuls gewesen. Aber es ist irgendwie auch das Modell von Gemeinde, die Blaupause, wo wir ganz viel lernen können. Kleine Anekdote noch am Rande. Ich habe einen Kollegen in Flensburg, der hat erzählt, er hat jetzt eine Besucherin in den Gottesdiensten, ist immer online in den Gottesdiensten dabei, bei allen möglichen Treffen dabei, aus Franken, Nordbayern. Und er hat gesagt, er wird jetzt völlig überfordert mit der Situation, dass diese Frau Mitgliedschaft in seiner Gemeinde beantragt. Wüsste er jetzt nicht, wie er damit umgeht. So, ist einfach, wohnt in Franken, ist aber irgendwie, nimmt stark auch in dem Gemeindeleben in Flensburg teil. Keine Ahnung. Ich habe da auch keine Antworten für viele Fragen. Apostelgeschichte ist immer eine gute Adresse wenn man Fragen hat, überhaupt die Bibel. Ich lese jetzt mal diese Verse vor, die wir eben schon sehr schön zusammengefasst gehört haben. Apostelgeschichte 1, 1 bis 14. Sehr geehrter Theophilus, den ersten Bericht habe ich über all das angefertigt, was Jesus zu wirken und zu lehren begann. Und zwar bis zu dem Tag, an dem er durch den Heiligen Geist seinen auserwählten Aposteln Aufträge gab und aufgehoben wurde. Himmelfahrt. Diesen Aposteln präsentierte er sich nach seiner Passion durch viele Beweise als lebendig. Und zwar ließ er sich 40 Tage lang bei ihnen blicken und sprach dabei über die Angelegenheiten des Reiches Gottes. Als er so mit ihnen zusammen war, wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die zugesagte Gabe des Vaters zu warten, über die ihr, so sagt Jesus, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte, zwar mit Wasser, ihr dagegen werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die Versammelten fragten ihn daraufhin, Herr, wirst du in dieser Zeit das Königreich für Israel wieder erstehen lassen? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Angelegenheit, die Fristen oder Momente zu kennen, die der Vater in der ihm gebührenden Autorität festgelegt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabgekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Kaum hatte er dies gesagt, sahen sie, wie er emporgehoben wurde und vor ihren Augen in einer Wolke verschwand. Während sie noch gebannt gen Himmel blickten, wie er sich entfernte, standen da auf einmal zwei Männer in leuchtenden Kleider bei ihnen. Sie sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg und in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso zurückkommen, wie ihr ihn gen Himmel habt verschwinden sehen. Daraufhin kehrten sie nach Jerusalem zurück und ließen den sogenannten Ölberg hinter sich, der einen knappen Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Als sie die Stadt betraten, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie üblicherweise zusammenkamen, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle konzentrierten sich ausdauernd und einhellig auf das Gebet, zusammen mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für diesen Abschnitt. Wir danken dir, dass du deine Jünger eingewiesen hast, dass du sie vorbereitet hast auf diese Zeit, die vor ihnen lag. Und du weißt, was wir hier brauchen, hier in der Langenstraße 19a, was wir hier an der Ostsee in Haßbergen, wo auch immer, an unseren Wohnurlaubsorten, was wir brauchen, gerade jetzt. Danke, dass du uns siehst. Beten um dein Reden und Wirken. Amen. Wünschst du dich manchmal ganz weit weg? Wir sind in dieser Zeit, in der Urlaubszeit, wo wir das tatsächlich in gewissen Grenzen umsetzen können, wo wir mal woanders hinfahren können, Tapetenwechsel haben. Als Familie haben wir so die Redensart, wenn der Leidensdruck steigt, der Druck irgendwie im Alltag, die Nervosität, dann kommt man mit einem ganz tiefen Seufzer, ich will auf die Bahamas. Vielleicht habt ihr auch so eine geflügelte Redensart in eurer Familie oder vielleicht für euch so ein Bild. Eben haben wir was von Lieblingsorten gehört. Wir haben ja diese Eigenschaft als Menschen, wir können auch ganz ohne Bildschirme und Kameras und Handys, wir können uns innerlich an einen anderen Ort versetzen. Manche können das besser, andere können das schlechter. Es gibt so Leute, die kommen gerne ins Träumen und sind dann irgendwie anderswo an einem schöneren Ort. Bei dem Pfadfindercamp, das ich schon angesprochen habe, da hatten wir einen ganz schlimmen Tag, eine Wanderung mit 15 Kilo Gepäck pro Rücken. Und es regnete, wir mussten tatsächlich Pfade finden. Die waren irgendwo da in Schweden, die waren ganz schlecht ausgewiesen. Und es war schwer auszuhalten und meine Truppe und ich, wir haben uns da ein bisschen mitgetröstet mit solchen Bahamas-Gedanken. Wir haben uns, was würden wir jetzt gerne machen? Haben wir darüber gesprochen und haben uns innerlich damit getröstet, dass wir uns an einen anderen Ort versetzt haben. Ja, wir haben so manchmal unsere Techniken sehr persönlich uns irgendwie, wenn das Leben zu schmerzhaft wird, uns an einen anderen Ort zu versetzen, uns irgendwie zu trösten. Manchmal reicht schon der Weg zum Kühlschrank, dass wir uns ein bisschen da was reinziehen. Manchmal gucken wir uns irgendwelche Serien an oder Filme oder wir spielen irgendwas so an, Bücher, soziale Netzwerke, Erinnerungen an schöne Zeiten. Die Corona-Krise, die uns in den Knochen steckt, im Moment scheint sie sich so langsam aber sicher im Rückwärtsgang zu befinden. Wir sind alle noch ein bisschen gespannt auf den Herbst. Aber die hat diese Tendenz in uns stark gefördert. Wir waren alle so ein bisschen kaserniert in unseren vier Wänden, also in diesen ganz harten Zeiten. Unser Radius wäre sehr stark eingeschränkt. Und darüber gibt es auch Statistiken, dass diese ganze Online-Aktivität, was wir an Rechnern gemacht haben und was wir geguckt haben und was Leute für Videos gesehen haben und Serien, dass das alles so ganz schön nach oben gegangen ist in dieser Zeit. Das konnte man geradezu messen. Wir hatten einen gewissen Leidensdruck, unsere Kreise waren eingeschränkt und diese Tendenz, die eigentlich Menschen zu allen Zeiten kam, also hatten, sich nämlich irgendwie anders hinzuträumen, die konnten wir, das wurde sehr stark verstärkt durch diese Krise. Es gibt einen Satz aus dem Abschnitt, den ich uns gelesen habe, Apostelgeschichte 1, von dem ich den Eindruck habe, der spricht genau dort hinein, auch in unsere Situation mit dieser Tendenz, dass wir uns manchmal ganz weit weg wünschen oder dass wir uns auch manchmal digital durch Filme, durch Spiele trösten, irgendwie anderswohin versetzen. Ich habe den Eindruck, da gibt es einen Satz, nämlich die Botschaft der Engel, die auch für uns eine Engelsbotschaft sein kann. Und die bringe ich jetzt euch einfach mal mit. Es ist erst ein längerer Text gewesen, aber ich möchte mal nur diesen einen Satz herausgreifen. Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch darüber wundern könnt. Ich finde das geradezu komisch. Ich finde das ein bisschen amüsant. Also, da sind zwei Himmelswesen, zwei Engel, die sind irgendwie runtergekommen. Und das sind diese Adamssöhne und Evas Töchter, also ob Frauen dabei waren, weiß ich nicht, auf jeden Fall Adamssöhne. Und die schauen zum Himmel. Die stehen da auf dem Ölberg und starren wie Ölgötzen zum Himmel. Da ist ihr Messias gerade weg. Und diese Himmelswesen, die sind irgendwie runtergekommen und sagen: Was starrt ihr so nach oben? Was starrt ihr Löcher in den Himmel? Also sie waren leuchtend weiß, in leuchtend weißen Gewändern. Es ist ein bisschen spekulativ, aber möglicherweise haben sich ihre roten Gesichter im Kontrast besonders abgezeichnet. Also ich als Engel, ich wäre ein wenig aus Befangenheit verlegen gewesen, wenn ich jetzt Erdenbewohnern sagen müsste, schaut mal nicht so zum Himmel. Genau, also ich finde, es hat was Kurioses, aber ich glaube natürlich, dass diese Botschaft zentral ist und dass sie auch für uns in unserer Situation sehr, sehr wichtig ist. Erstmal, er spricht sie an auf ihre Bodenhaftung. Er sagt, ihr Männer aus Galiläa, also ich sag mal, auch in ihrem Träumen, in ihrem Nachhängen, in ihrem Fixiertsein an ihren Messias, an andere Zeiten, werden sie zurückgeholt, ihr Männer aus Galiläa. Sie werden geerdet, man könnte sagen, auch neu verwurzelt. Ausgerechnet Engel sagen ihnen, ihr habt eine Abstammung, ihr habt eine Bodenhaftung, ihr habt eine Herkunft, Galiläa. Und es geht dann noch weiter nach dieser Botschaft. Der Verfasser Lukas, der greift diesen Faden auf und er wartet im nächsten Vers danach mit ganz vielen konkreten Örtlichkeiten auf. Sie kehrten nach Jerusalem zurück, eine konkrete Stadt. Sie ließen den sogenannten Ölberg hinter sich, auch eine bekannte Lokalität, ein knapper Kilometer von Jerusalem entfernt, eine konkrete Distanz. Sie betraten die Stadt. Sie sind in ein Obergemach gegangen. Dieses Obergemach, damit, das kommt öfter mal vor. bei Lukas, ein konkreter Ort. Ich habe eben gesagt, wir haben so als Menschen diese Tendenz, und in den letzten 15 Monaten ist das verstärkt worden, dass wir uns irgendwie ein Stück weit entwurzeln und anderswohin beamen können. Jetzt auch dank der Digitalisierung. Und mein Empfinden ist, mein Eindruck ist, um es mal so zu sagen, dass der Geist den Gemeinden etwas Ähnliches sagt. Sagt er jedenfalls uns, ihr müsst mal prüfen, ob Gott das euch vielleicht auch sagt. Diese Erinnerung, Gott hat euch an einen bestimmten Ort gestellt, an einen bestimmten Ort gesetzt. Guckt mal nach unten, wo eure Füße sind, auf diese Quadratmeter, auf diese Wohnung, auf diese Nachbarschaft, auf diese Stadt. Augenmerk, ausgerechnet vom Himmel, die Botschaft, Augenmerk, Erde, Boden. Wo hat Gott dich hingepflanzt? Und die Engel haben diese Botschaft weitergebracht, weil Gott nämlich dort, an diesem bestimmten Ort, etwas vorhatte mit diesen Menschen, mit diesen üblichen Verdächtigen, mit diesen ganz normalen Menschen, mit ihren Animositäten. Eben ist es mir rausgerutscht, Querdenker. Keine Ahnung. Also es ist, also es, im Prinzip kann man sagen, der eine von denen war sowas wie ein Widerstandskämpfer. Ja, jemand, der wirklich komplett in der Opposition zum Mainstream war. Der gehörte mal eben zum Jüngerkreis. Dieser Kreis hatte ein Potenzial für viele Spannungen, Konflikte und Auseinandersetzungen. Die ganzen Evangelien übersehen wir das, was für Kaliber das waren, was für Menschen das waren. Aber mit diesen Menschen, an diesem konkreten Ort, hatte Gott etwas vor. Und dann ging es auf dieser Erdoberfläche weiter. Jerusalem in konzentrischen Kreisen, Judäa, Samaria, ans Ende der Welt. Dort ging es los, Apostelgeschichte 1, 2, an einem ganz bestimmten Ort hatte Gott vor, seine Kraft zu geben, seinen Auftrag zu geben. Und vorher stellt er durch diese Engel sicher, dass auch diese Menschen, mit denen er wirken wollte, dass die auch ganz da waren, wo Gott sie hingestellt hatte. Genau da, wo Gott sie hingestellt hatte. Und für mich stellt sich damit diese Frage, bin ich versöhnt mit meinem Leben? Bin ich versöhnt mit dem Ort, an den Gott mich gestellt hat? In die Familie, in die Hausgemeinschaft, in die Nachbarschaft, bin ich ausgesöhnt damit, wo Gott mich gerade hingestellt hat? Auch mit meiner beruflichen Situation. Es kann nie darum gehen, alles schön zu reden und zu sagen, es ist alles richtig oder es ist alles toll. Aber Gott will immer genau da anfangen, sein Reich zu bauen, wo wir sind. Gott hat in Jesus die Welt mit sich versöhnt. Gott ist in Jesus ganz, ganz runtergekommen, an die unterste Stelle, an den untersten, verworfensten, schlimmsten Platz der Menschheitsgeschichte am Kreuz von Golgatha. Da ist Gott in seinem Sohn Jesus hineingekommen. Und Gott will, dass wir auch erstmal ganz da ankommen, wo wir sind. Dass wir damit ausgesöhnt sind. Dass wir in der Wirklichkeit ankommen. Dass wir nicht mehr davor wegrennen. Dass wir nicht mehr damit hadern, sondern dass wir in einer gesunden Weise feststellen, so ist es eben. So ist es eben. Ich glaube, eine Batterie muss ausgewechselt werden. Ich mache mal schnell Schluss jetzt. Genau. Okay. Ja, damit bin ich auch fertig. Das möchte ich euch mitgeben. Vor diese Frage möchte ich euch stellen. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Nehmt die Situation an, in die Gott euch hineingestellt hat. Das ist jetzt kein Urteil über Digitalisierung oder sowas, sondern ich glaube, Gott nutzt auch diese neuen Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist so etwas wie ein göttlicher Kommentar. Vergesst nicht, wo ich euch hingesetzt habe. Dort will ich mit euch arbeiten. Dort will ich mit euch Geschichte schreiben. Das ist Geschichte, genauer gesagt Apostelgeschichte. Amen.